wir haben uns gedacht, ah, die Feinkost alleine, die reicht nicht. Wir müssen jetzt nur eine Überschussbörse machen und wir müssen eine Supermarktkooperation machen. Und wir haben dann einfach ganz viele Riesenprojekte, die eigentlich jedes für sich wieder ein eigenes Unternehmen wären, einfach angefangen und haben uns völlig verzettelt. Also das war dann irgendwie so, ja, knapp vor zahlungsunfähig tatsächlich.
Schaffen wir der Sound of Business mit Host Christoph Hahn und
Cornelia Diesenreiter.
Andreas Diesenreiter.
Das Unternehmen heißt
Unverschwendet.
Und dort machen sie
retten Lebensmittel und machen daraus Gutes.
Ja, hallo Cornelia, hallo Andreas. Vielen Dank für die Einladung zu euch im Schwendermarkt. Ja, sehr schön hier. Wir haben Frühstück sogar voranstehen. Und ich habe auch eine Premiere im Podcast, nämlich zum ersten Mal gibt es ein Geschwisterpärchen. Kennt ihr irgendein Geschwisterpärchen, das gegründet hat?
Sogar einige, glaube ich.
Ja, voll. Also Geschwister sind ja wirklich eine sehr gute Kombination. Man hat sie in der Kindheit alles ausgestritten und man kennt sie sehr, sehr gut und hat großes Vertrauen zueinander.
Sogar die Banken haben das scheinbar lieber, wenn man als Geschwister kommt für einen Kredit, anstatt wie kein Verheiratete oder FreundInnen.
Das ist eine langfristige Beziehung auf jeden Fall.
Sehr spannend. Ich habe auch eine Schwester und ich hätte gesagt, ja, der Vorteil ist auch, man weiß, wenn man streitet und ja, sich dann wieder eben versöhnt auch. Aber das mit den Banken natürlich auch ein guter Tipp. Ja. Aber ist das tatsächlich so? Also seid ihr damals echt gemeinsam hingegangen zur Bank und
wir haben tatsächlich war das, die Erfahrung gemacht, dass sowohl InvestorInnen als auch Banken gesagt haben, dass ihnen Geschwisterpaare die liebste Gruppe sind, weil wenn FreundInnen gemeinsam gründen oder als Beziehungspaar, das eine volatilere Beziehung sein kann, als tatsächlich Geschwister, die sie ja sehr gut kennen und schon zusammengestritten haben.
Wir gegründet habt ihr gemeinsam. Was waren denn da so eure Gedanken oder wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Habt ihr auch schon in der Jugend gemeinsam mal gesprochen? Ja, irgendwann gründen wir vielleicht mal gemeinsam, wir machen das oder wie ist das zustande gekommen?
Also ich glaube, wir hätten beide niemals gedacht, dass wir uns selbstständig machen, geschweige denn, dass wir irgendwas gemeinsam machen. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ich habe Fokus Recht und Wirtschaft, bin gelernte Köchin, habe dann nur nachhaltiges Produktdesign studiert und habe bei einer Restmüllanalyse teilgenommen, 2013. Da haben wir 1,5 Tonnen Restmüll in alle Einzelteile zerlegt und von den 1,5 Tonnen waren dann 400 Kilo Lebensmittel. Und du musst dir vorstellen, das war ein Backel Karotten, was nur original verschlossen war, ein Liter Milch, der was nicht abgelaufen war. Und das hat mich so, ich habe das einfach nicht gewusst, dass wir so viel wegschmeißen. Dann habe ich meine Masterarbeit dazu geschrieben, bin nach Österreich zurückgekommen und habe dann einen Jobticker eingestellt für Lebensmittelabfall. Und es ist halt nicht wirklich was gekommen. Und habe mir dann aber trotzdem gedacht, ich würde gerne was machen. Und dann habe ich einfach als Verein angefangen, mich ein bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und da habe ich dann das große Glück gehabt, dass der Andreas mich da gut ergänzt hat, schon von Anfang an.
Genau, ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich komme aus der Design-, Kommunikation-, Marketing-Richtung. Seit ich eigentlich denken kann, wollte ich was Kreatives machen. Das war im Kindergarten irgendwie nur Erfinder sein und in der Volksschule war es dann irgendwie Comics zeichnen und verkaufen. Dann was ich wie Videospiele machen. Dann im Gymnasium habe ich irgendwie so sämtliche Medien einmal durchgespielt von Printdesign, Webdesign, 3D-Animationen machen, digitale Musik machen, diese ganzen Geschichten. Dann in Salzburg Multimedia Art studiert mit Schwerpunkten Design, Video und Fotografie und immer schon so selbstständig halt einfach für kleinere Unternehmen so Komplettlösungen gemacht von Firmenlogo, Webseite, Visitenkarte, Speisekarte, Fotos, die du brauchst, Imagefilme, also einmal alles, was so ein kleines Unternehmen einfach
also
braucht.
Also alles, was mein kleiner Verein damals gebraucht hat.
Genau, bei mir war es damals eben vor allem nach dem Studium so, ich habe überlegt, ob ich mich selbstständig mache, beziehungsweise habe es probiert, habe aber dann gemerkt, ich bin ein ziemlich schlechter Verhandler und generell alles, was Finanzen und Rechtliches betrifft, ist einfach so überhaupt nicht meins. Dann habe ich gedacht, nein, Selbstständigkeit, das ist definitiv nichts für mich. Und habe die Selbstständigkeit, beziehungsweise diesen Gedanken Selbstständigkeit dann eigentlich wieder ad acta gelegt, nach dem Studium und mir einen quasi normalen Brotjob gesucht. Und das war dann wirklich so ein Zufall, so anfangs eher ein brüderlicher Dienst für die kleine Schwester, dass ich halt ja auch da so das Komplettpaket gemacht habe mit Logo und Visitenkarte und Homepage und so weiter. Und wir haben einfach beide ziemlich schnell nach einem halben Jahr oder sowas eigentlich gemerkt haben, dass es so großes Potenzial hat, das Ganze, dass es eigentlich schade wäre, das jetzt nicht zu nutzen. Und das Gute daran ist, dass die Cornelia die Bereiche, die einfach überhaupt nicht meins sind, sehr gut ergänzt. Also die ganzen finanziellen Geschichten.
Ich kann genau das Gleiche sagen. Also wenn ich zu lange über Etikettendesign diskutieren muss, bin ich raus.
Also echt eine perfekte Ergänzung, muss man sagen. Aber das heißt, ihr könnt es bestätigen, man braucht unbedingt diese zwei Teile bei einem Unternehmen.
Also ich muss persönlich sagen, dass ich extrem glücklich bin, dass wir uns haben, weil wenn du einfach jemanden hast, der das mit dir gemeinsam erlebt, das Abenteuer, Selbstständigkeit ist ja eine Achterbahnfahrt und man hat auch immer wieder mal einen Teil der Tränen und wenn man da wen hat, auf den man sie verlassen kann, dem man vertraut und mit dem man sie austauschen kann, ist es um einiges leichter. Also ich habe mal Freundinnen und Familie, mit denen kann man auch drüber sprechen, aber die sind natürlich nicht so tief drinnen wie man selber, und Andreas, dem brauche ich gar nichts erklären, der steckt selber mittendrin, und das ist dann einfach ja eine ganz andere Qualität.
Außerdem als Selbstständige muss man natürlich extrem viele Bereiche abdecken, wie alle, die selbstständig sind, wie sie es dann mitkriegen. Und natürlich kann man schauen, dass man es einfach auch durch Freundinnen und sein Netzwerk irgendwie abdecken kann. Aber wenn man einfach möglichst viele von den Kompetenzen, die man einfach so braucht, in-house quasi hat, das ist natürlich super praktisch.
Aber versucht man am Anfang auch vielleicht die Kompetenzen, die man noch nicht hat, da mal schaut, gut, habe ich da Freunde, die das vielleicht abdecken können, Freundinnen, kann ich mir da mal Rat holen? Oder habt ihr dann eher gleich mal schnell auch geschaut, gut, gibt es da irgendwie Externe, die wir jetzt schon sofort brauchen? Oder entwickelt sich das dann eher so sukzessive?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vom Forum EPU jeden Kurs besucht, den es gegeben hat. Also wir haben wirklich versucht, uns Expertise aufzubauen, auch im Freundeskreis. Andreas hat ja vorher beim Pioneers Festival gearbeitet, eine Startup-Szene, wo er viele Leute kennt hat. Und also da haben wir wirklich versucht, uns sehr schnell, sehr groß zu vernetzen und einfach auch alle FreundInnen, die wir haben, eingespannt. Also die sind Ernten gefahren, haben mit uns eingekocht etc. Also wir haben alles durchgemacht, ja.
Aber natürlich auch viele Bereiche gehabt, wo man noch bewusst gemerkt haben, da ist es jetzt noch nicht top, wie wir das machen. Also ich denke vor allem zum Beispiel am Anfang, wie wir Sales und Vertrieb gemacht haben. Das habe ich noch mitgemacht, weil ich es halt einfach in meinen vorigen Firmen mitgekriegt habe, wie die das machen. Beziehungsweise als Marketing- und Kommunikationsabteilung man ja sehr oft mit Sales zusammenarbeitet, sehr eng. Und das Wissen, was ich da quasi noch mitgenommen gehabt habe, so unser Vertriebsbeginn, also auch Vertrieb habe bei uns am Anfang ich gemacht, aber das war halt eigentlich auch wiederum so überhaupt nicht meins. Aber zumindest habe ich aus meinen Vorfirmen ganz grob gewusst, um was es geht, beziehungsweise wie man das aufbauen könnte. Und das hat einfach ganz gut geholfen am Anfang.
Voll. Und ich bin ja direkt vom Studium in die Selbstständigkeit gesprungen. Das heißt, ich war dann auch sehr froh darüber, dass Andreas schon Abteilungsleiter war, dass der Strukturen aufgebaut hat. Das heißt, wir haben wirklich das große Glück gehabt, dass wir uns sehr oft ergänzt haben, in was kann wer und was liegt wem.
Gibt es so als Tipp da eher mit einfach so mal machen oder schon sammelt mal vielleicht Erfahrung auch woanders? Ist das...
Das haben wir... Beide ein bisschen unterschiedlich. Ich bin sehr oft, machen wir einfach mal, schauen wir mal. Und Gott sei Dank kümmert sich dann die Cornelia darum, dass es aber auch sich finanziell wirtschaftlich ausgeht und rechtlich gut passt.
Also ja. Das ist. Also ich glaube, dass das eben diese Ergänzung ist, dass man beides braucht. Also ich glaube, wenn es nur ich wäre, ich habe ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis, und ich glaube, das ist auch, wenn man Finanz- und Rechtsabteilung im Unternehmen ist, eine gute Eigenschaft. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass man aus der Komfortzone rausgeholt wird und eben sozusagen einen Wechsel spürt. Also ich glaube, nur das eine wird nicht zum Erfolg bringen.
Aber um auf deine Frage noch einzugehen, ich glaube, dass es schon gut ist, wenn man Vorerfahrung hat. Also dass man jetzt nicht komplett locker reingeht in die ganze Geschichte, sondern einfach... entweder die ganzen Kompetenzen irgendwo schon hat oder halt einfach die passenden Kontakte, Netzwerk hat, die einfach einem helfen können mit diesen ganzen Geschichten. Also eins von den beiden.
Aber es kann einem eh nichts aufs Abenteuer Selbstständigkeit vorbereiten. Also ich glaube, selbst wenn man jahrelang Abteilungen geleitet hat etc., es ist dann trotzdem wahrscheinlich noch was ganz was anderes.
Risiko hast du angesprochen. Wie geht's mit Risiko um oder wie ein großer Teil war das damals auch bei der Gründung für euch? Habt ihr euch da schon so Gedanken gemacht, was ist, wenn das jetzt doch nicht so aufgeht, das Ganze? War das etwas, was euch viel beschäftigt hat oder vielleicht in unterschiedlicher Art und Weise beschäftigt, oder denkt ihr da auch ähnlich?
Also ich glaube, das ist ein steter Begleiter. Vor allem, wir haben ja das große, die Freude gehabt, dass wir von Corona über Teuerung, also wir haben ja schon sehr vieles jetzt miterleben dürfen in unserer kurzen Zeit. Und das ist einfach ein steter Begleiter, dass man Risiko abschätzen muss und sich darauf vorbereiten muss. Und das ist immer ganz gut sozusagen, wenn es bei mir dann das Radar anschlägt, dann spürt Andreas irgendwann sozusagen Achtung. Und dann wissen wir, dass man da beide, dass man einfach dort drauf schauen muss immer. Aber ich glaube, dass das immer wichtig ist, einen Blick drauf zu haben. Und ich bin eher so der Typ konservative Planung, und dann lasse ich mich lieber positiv überraschen. Und dann Andreas ist eher dieses, boah, das noch, und dann findet man auch da wieder einen mittleren Weg, der dann der beste ist.
Ich muss gestehen, ich war ein bisschen eigentlich fast naiv, beziehungsweise verträumt, dass man sagt, okay, das wird man ziemlich schnell so strukturieren und machen, und wir haben so die tollen Kompetenzen und Vorerfahrungen aus unserem Leben, das wird zack gehen und das ganze Ding wird einfach pfeifen, und dann werden wir nach Österreich gerne die nächsten europäischen Länder in Angriff nehmen und werden es umgehend schaffen, mehrere Millionen Kilo pro Jahr zu retten und solche Geschichten, und dann kriegt man halt von der Realität und von der Selbstständigkeit einige Watschen, und dann merkt man erst einmal, wie viel man eigentlich noch nicht weiß von dem, wie Sachen funktionieren, und das macht dann einerseits natürlich sehr demütig, andererseits finde ich natürlich sehr geil, weil ich es liebe, meinen Horizont zu erweitern. Und ich glaube, noch nie in meinem Leben zuvor, obwohl ich wirklich sehr, sehr gute MentorInnen gehabt habe, schon habe ich das Gefühl gehabt, dass ich so schnell so viel lernen habe dürfen, wie jetzt die letzten bald 9,5 Jahre.
So. Also es ist wirklich unglaublich, auch die persönliche, man wird so bereichert durch das, wie man lernt, also auch diese Resilienz, die man einfach erlernen muss. Wenn ich mir vorstelle, was mich weiß ich nicht, vor 8 Jahren, was mit da noch schlaflose Nächte, das ist jetzt so, ja gut, okay, werden wir auch wieder hinkriegen. Und also man lernt irrsinnig viel dazu. Und eben Andreas sagt, das ist so dankbar und demütig, weil du so viel lernen darfst. Ja, also wir fahren zu so vielen landwirtschaftlichen Betrieben, zur Lebensmittelproduktion, die erzählen uns ihre Geschichte. Also so ein bisschen wie bei dir, du kannst einfach Menschen treffen, die was brennen für das, was sie da gerade erzählen. Und das ist einfach ja unglaublich schön, dass wir das miterleben dürfen.
Sehr spannend, bereichernd.
Ja. Und demütig ist ein sehr schönes Wort, aber eigentlich ist es halt natürlich wirklich eine Achterbahnfahrt mit haufenweise Katastrophen dazwischen, wo man nicht umdenkt, hätte das jetzt überhaupt alles aus und ich habe das Gefühl, okay, das ist das Ende eigentlich.
Habt ihr dann so einen Moment, wenn ihr jetzt diese Geschichte erzählt, also das
ja,
war so ein Moment?
Also wir haben 2019 die Situation gehabt, da waren wir nur zu fünft und sehr optimistisch, in was man alles schaffen kann zu fünft. Und es war einfach so, dass uns immer mehr Lebensmittelüberschüsse angeboten worden sind. Also da hat wer angerufen, 20 Tonnen Melonen, da hat wer 30 Tonnen Kartoffel, da hat wir haben gesagt, die Feinkost alleine, die reicht nicht. Wir müssen jetzt nur eine Überschussbörse machen und wir müssen eine Supermarktkooperation machen. Und wir haben dann einfach ganz viele Riesenprojekte, die eigentlich jedes für sich wieder ein eigenes Unternehmen wären, einfach angefangen und haben uns völlig verzettelt. Also das war dann irgendwie so, ja, knapp vor zahlungsunfähig tatsächlich. Und dann haben wir einfach wirklich Notbremse angezogen und haben gesagt, okay, jetzt kümmern wir uns zuerst einmal um die Feinkost. Dann haben wir im nächsten Schritt die Überschussbörse gestartet. Dann ist leider Corona gekommen, weil da wäre es halt vor allem darum gegangen, an Gastronomie und Lebensmittelproduktion Überschüsse zu vermitteln. Aber natürlich hat dann jeder andere Prioritäten verständlicherweise gehabt. Dann ist die Hofer-Kooperation gekommen und es ist war immer was los und wir haben gemerkt, auch wenn wir alles am liebsten sofort retten wollen würden, müssen wir trotzdem schauen, dass man das strategisch so aufbaut, dass wir es auch stemmen können.
Strategisch jetzt auch gesehen, was sind da eure wichtigsten Produkte? Du hast gerade angesprochen, man darf jetzt nicht zu breit, vielleicht nicht zu groß gleich werden. Was ist so euer absolutes Steckenpferd?
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass es jetzt gar nicht so um das einzelne Produkt geht, sondern die Feinkost ist einfach ein Weg von vielen in unserer Mission. Also wenn du dir vorstellst, in Österreich werden in der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion über 288.000 Tonnen Lebensmittel pro Jahr weggeworfen, dann ist die Feinkost nicht die Lösung. Also so viel Feinkostprodukte braucht der Markt nicht und das eignet sich ja nicht alles für Marmelade. Also wenn wir einen Folientunnel Salat angeboten kriegen, dann kann ich da keine Marmelade draus machen. Und deswegen ist für uns eher so, ganz viele Wege zu finden, also die Verarbeitung zu Feinkost, die Verarbeitung zu Discountprodukten, die Vermittlung von Frischware. Das heißt, das sind eigentlich die Vertriebswege bei uns, wo wir sagen, es braucht wie immer in der Nachhaltigkeit ein Portfolio. Also es gibt nicht die eine Lösung, sondern es muss immer ein Portfolio an Lösungen sein.
Und dann hast du natürlich bei all diesen verschiedenen Lösungsansätzen, die wir gerade verfolgen, halt wiederum verschiedene Best Performer unter Anführungszeichen. Also wenn du dir jetzt die unverschwendete Feinkost anschaust, also unsere Marmelade, Chutneys, Sirupe und so weiter, dann sind natürlich da die Sachen, die am besten performen, die man am einfachsten versteht. Also das ist natürlich...
Das typische Marillenmarmelade.
Genau. Und das schmeckt auch jedem. Also ich überlege mir auch schon die ganze Zeit, wann darf ich jetzt endlich reinbeißen?
Wir haben zum Beispiel 2015, 2016, wie wir angefangen haben, war das ein bisschen der Ethos, es muss super geil schmecken, es muss super spannende Kombinationen sein. Und da war eigentlich so, es geht nur um den geilen Geschmack und haben dann zum Beispiel auch 10 verschiedene Chutneys gehabt. Mhm. Und natürlich, wenn du dann so super fancy rote Rübe Wasabi Chutneys machst und solche Geschichten, die können noch so geil schmecken. Die KundInnen, beziehungsweise die das sagen, ja passt, das kaufe ich mir einfach, ohne dass es kostet, ist natürlich ein sehr schaubare Mengen. Und natürlich tust du da leichter mit Produkten, die KundInnen schon kennen und einfach leichter zugreifen können. Und das macht natürlich sowohl beim Einkaufen Sinn, das macht aber natürlich auch Sinn, wenn es zum Geschenk geht. Das ist einmal, was du nur die unverschuldete Feinkost anschaust. Wenn du jetzt zum Beispiel anschaust, die Vermittlung von Frischware, dann geht es natürlich darum, dass einfach auch das Service-Level stimmt, dann geht es darum, dass die Qualität und die Frische stimmen. Also auch bei geretteten Lebensmitteln geht es natürlich immer darum, dass es natürlich immer auch Top-Qualität sein muss. Weil ja, es kann sein, dass es einen Schalenfehler hat oder dass es nicht so schön ist oder dass die Größennorme nicht passt, aber deswegen muss es trotzdem ja auch immer unbedenklich und einwandfrei sein. Und natürlich, wie kannst du das garantieren? Wie kannst du diese Spezifikationen von einem Überschuss, der irgendwo anfällt, ummünzen auf den Gastrobetrieb? Und der braucht zum Beispiel die Pommes vielleicht auch in einer, die Kartoffeln vielleicht auch in einer richtigen Größe, damit er daraus Pommes machen kann. Und dem bringt es ja nichts, wenn die Kartoffeln zu klein sind. Das heißt, da muss ich dann auch schauen, okay, aus was für einem Überschussgründen sind mir die Kartoffeln jetzt angeboten worden, kann das dieser Gastronom verwenden? Oder beschwert sich dann, weil er daraus jetzt keine Pommes machen kann zum Beispiel.
Das heißt, alles kann auch nicht gerettet werden, sozusagen. Nein, also das geht halt einfach da nicht.
Irgendwann hoffentlich schon, ja. Aber wir haben einfach für uns selber gemerkt, wir müssen jetzt einmal den Weg vom geringsten Widerstand gehen. Das heißt, welche Sachen, die wir retten, finden auch einen Markt. Weil wir haben einfach wirklich gemerkt, es gibt so viele Überschüsse und wir kriegen ja auch viel mehr Angebote, als wir tatsächlich gerade schon nehmen können, dass du auch einen Absatzweg dafür haben musst. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel 40 Tonnen Rosinen angeboten gekriegt. Natürlich könnte ich mich da jetzt voll reinhauen und mir überlegen, was ich mit 40 Tonnen Rosinen machen kann. Oder du musst einfach auch dann die wirtschaftliche Entscheidung treffen, okay, ich werde jetzt auf die Schnelle für diese Rosinen, die nur 2 Monate MHD haben, keine Lösung finden. Ich muss zum nächsten übergehen. Das heißt, man muss leider sehr oft Nein sagen und auch in dem Gedanken, wie ich vorher gesagt habe, mit 2019, man darf sie nicht verzetteln. Also du kannst nicht sofort für alles eine Lösung finden, tatsächlich.
Da haben wir bei uns intern ein bisschen so halb scherzhaft drüber geredet, dass man einen Rosinen-Chutney draus machen könnte.
Ja, und ich glaube, die Zielgruppe ist sehr klein.
Ja, also meins weiß glaube ich nicht, aber ja, wer weiß.
Meine, du musst immer bedenken, wenn du 40 Tonnen hast, also das wären dann, keine Ahnung, 500.000 bis 1 Million Einheiten von Rosinen-Chutney. Also das ist eine Dimension, die du im österreichischen Markt definitiv nicht mehr verkaufen kannst.
Und ich glaube, man kann es ein bisschen zusammenfassen, dass unsere Mission ist, dass wir das Segment gerettet etablieren wollen. Mhm. Also du kennst einfach im nachhaltigen Konsum, es gibt schon dieses fair gehandelt, es gibt biozertifiziert, es gibt regional. Und gerettet steht halt nur völlig am Anfang. Und die Menschen kennen halt jetzt auch, okay, es gibt so good to go oder ich kann mal irgendwie 1+1 gratis, Lebensmittel sind kostbar, was mitnehmen. Aber das Retten am Beginn der Wertschöpfungskette ist ja ganz was anderes. Weil im Handel, da hast du ein konsumfertig abgepacktes Produkt mit allen Mindestangaben. Wenn irgendeine Bäuerin im Südburgenland ein Industriegebinde, großes, erdige Süßkartoffel mit Schalenfehler hat, dann musst du nur irrsinnig viel Arbeit und Ressourcen reinstecken, damit du das überhaupt im Kreislauf erhalten kannst. Mhm. Und ist dadurch manchmal mehr Arbeit, als wenn ich mir jetzt einfach am Großmarkt 25 Tonnen Süßkartoffel bestellen würde. Und das versuchen wir zu etablieren, diese Wertigkeit der Lebensmittel und dieses gerettet als ganz neues Segment aufzubauen.
Das spielt immer noch mal in deine Frage rein, können wir alles retten? Ja. Und die traurige Wahrheit ist, dass wir extrem viel nicht retten können, weil das Gerettete teurer wäre als die nicht gerettete Ware. Mhm. Weil du einfach, praktisches Beispiel, du hast die Haupternte von irgendwas Kürbissen zum Beispiel und da liegen die Kürbisse nach der Reihe am Feld und das geht einfach super effizient und dann hast du vielleicht ein, zwei Wochen später hast du noch eine Nachernte und das ist da Kürbis und 3 Meter weiter ein Kürbis und 5 Meter weiter ein Kürbis. Das heißt, die Nachernte der restlichen Kürbisse ist dann ein teurerer Prozess. Das heißt, diese geretteten Kürbisse sind dann teurer als wie die nicht geretteten Kürbisse und natürlich die KonsumentInnen verstehen das nicht, weil die verstehen, okay, gerettet, das muss eigentlich günstiger sein, aber dass ich da mehr Aufwand habe, ist schwierig zu verstehen. Anderes Beispiel ist Karotten, die werden maschinell aussortiert und die Maschine sortiert natürlich alles aus, was irgendwie gebrochen ist oder irgendwie ein Pünktchen drauf oder so. Und dann Menschen müssen dann schauen, dass sie diese Karotten aussortieren. Das heißt, ich muss dann schauen, okay, ist das jetzt ein Punkt, wo die Maschine einfach quasi fälschlicherweise irgendwie einen Erdkorn zum Beispiel irgendwie identifiziert hat oder ist es wirklich ein Schimmel, der jetzt aussortiert gehört? Und das ist eine menschliche Arbeit, die dann auch passieren muss. Und dadurch werden diese geretteten Karotten wiederum teurer als die nicht geretteten Karotten. Und deswegen, aber es ist nur 2-4% sind bei den jeweiligen Betrieben. Gesamt gesehen sind es einfach dann Millionen von Kilo. Und da ist ein wichtiger Teil unserer Mission, zu schauen, okay, wie können wir dieses Wissen in die breite Bevölkerung auch noch bringen, dass einfach dieses Retten in der vorgelagerten Kette, was einfach ein super kompliziertes Wort ist, dass das einfach aufwendiger ist.
Das heißt, da höre ich auch ein bisschen so raus, ihr habt vermutlich auch keine Angst vor Konkurrenz, sondern im Gegenteil, es wird sogar das ganze Thema einfach beflügeln, wenn es mehr Unternehmen gibt, die diesen Ansatz.
Also das Lebensziel wäre ja, wir haben uns gegründet, damit man am Schluss nicht mehr, dass uns nicht mehr braucht. Und ich glaube, generell in der Nachhaltigkeit gibt es nie Konkurrenz, sondern es braucht ganz viele unterschiedliche Ansätze. Deswegen vernetzen wir uns auch immer mit allen, die was irgendwas Ähnliches machen, einfach um im Austausch zu sein. Was kannst du, was kann ich von dir lernen? Wie können wir das gemeinsam schaffen?
Ist Export auch für euch da ein Thema? Sozusagen, gut, ich schaue vielleicht nach Deutschland, in die Schweiz oder in andere Länder nach.
Wir hätten ja eigentlich, wie der Andreas schon gesagt hat, wir haben uns ja gedacht, so, jetzt machen wir schnell Österreich und dann gehen wir gleich ins nächste Land. Wir haben mit diesen Mengen, die ja wirklich erst wie wir gegründet haben, hat man noch gar nicht gewusst, wie viel das in der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion weggeworfen wird. Und diese 288.000 Tonnen sind jetzt auch nur Schätzungen. Das heißt, wir sind leider noch lang in Österreich noch nicht einmal fertig. Also es gibt noch so viel zu tun, aber natürlich ist das Ziel, dass dieser Blueprint, den was wir da ausarbeiten, dass man den auch ausweitet. Weil wenn man sich anschaut, Länder wie Spanien oder Italien, die was ja für die ganze EU sehr viel produzieren, also ich will gar nicht wissen, was da an Lebensmittelmengen einfach auch verschwendet wird tatsächlich. Und man denkt sich immer, ja, die von Unverschwendet, die machen lieber irgendwie ein bisschen Marmelade oder so irgendwas, während wir uns wirklich das Thema Ernährungssouveränität in der wachsenden Weltbevölkerung anschauen und wie man eigentlich Lebensmittel, die bereits produziert wurde, im Kreislauf halten muss und nicht ständig überlegt, wie man die Landwirtschaft nun mehr ausweiten kann oder industrialisieren kann. Das braucht wahrscheinlich auch seine Zeit, aber für uns war einfach der erste Schritt, Marmelade draus zu machen, das sind so gar nicht Botschafter, die unsere Geschichte erzählen. Aber der Plan dahinter ist natürlich ein viel größerer.
Wenn du es halt überlegst, in der vorgelagerten Kette sind diese 288 Millionen Kilo pro Jahr. Wenn du da 10% davon retten würdest, waren es 28 Millionen Kilo pro Jahr, die du bewegen musst und verarbeiten musst oder retten musst. Und das ist einfach ein ambitioniertes Ziel, aber das wäre, was wir uns vorgenommen hätten. Und ich glaube, erst dann kann man sagen, ja passt, jetzt können wir mit diesem Geschäftsmodell auch in die nächsten Länder gehen. Was natürlich ist, ist, dass natürlich aus den Nachbarländern sowohl uns auch Überschüsse angeboten werden, aber auch unsere Produkte angefragt werden. Also das freut uns natürlich sehr. Aber unser Ziel ist eigentlich mal zuerst, den Blueprint jetzt hier in Österreich schaffen zu können und dann zu expandieren.
Geschäftsmodell und Nachhaltigkeit. Wie steht ihr denn zu diesem Thema? Weil einerseits haben wir die Nachhaltigkeit, andererseits, sag ich mal, die Wirtschaftlichkeit. Manche Menschen sagen gut gegen böse. Manche sehen es doch wieder gesamtheitlich betrachtet, dass irgendwie beides im Eingang stehen muss und das eine das andere nicht ausschließen darf. Da seid ihr auch absolute Experten.
Also das ist für mich auch ein extrem wesentliches Thema, dass diese Dualität, die was irgendwann einmal geschaffen wurde zwischen dem bösen Geld und der Nachhaltigkeit, dass das absolut nicht dem Grundgedanken der Nachhaltigkeit entspricht, weil die Wirtschaftlichkeit ein wesentlicher Bestandteil von einem nachhaltigen Unternehmen tatsächlich ist, weil wenn ich nachhaltige Dinge im ökologischen und sozialen Bereich durch Förderungen zahle, die irgendwie durch unnachhaltiges Wirtschaften, dann beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Das heißt, je größer wir werden, umso mehr können wir retten. Und deswegen ist ein wirtschaftliches Business-Modell, was auch skalierbar ist, das Allerwichtigste für uns. Wenn wir wirtschaftlich nicht überleben könnten, dann würde es uns einfach auch gar nicht mehr geben. Und deswegen ist Wachstum bei uns mehr retten.
Das war auch so ein bisschen der Grund, weil begonnen hat das ganze Jahr 2015 vereinsmäßig. Und wir haben dann gemerkt, es gibt so unglaublich große Mengen, dass ich jetzt eigentlich schauen muss, wie kann ich das wirtschaftlich funktionierend machen. Weil nur dann kann ich es skalieren und wachsen lassen. Und nur dann werde ich vielleicht auch wirklich eine Lösung finden, die jetzt nicht nur ein paar tausend Kilo rettet, sondern wirklich das Potenzial hat, Millionen von Kilo zu retten. Und dafür muss ich schauen, okay, wie kann ich das wirtschaftlich so gestalten, dass es einfach größer machbar ist.
Ja, und wir sind ja tatsächlich, also die Bank hat es Old Economy genannt, wir brauchen ja irrsinnig viel Geld. Also wir müssen die ganzen Überschüsse kaufen, wir müssen die Gläser kaufen, wir müssen die Produktion zahlen, also wir haben volle Lager. Das heißt, das sind schon auch Dinge, wo sehr viel Geld bewegt werden muss. Das heißt, wir sind halt nicht im Dienstleistungsbereich, wo wir jetzt Unternehmen beraten, weniger wegzuschmeißen, sondern es ist wirklich einfach Masse, die bewegt werden muss und das kostet einfach auch sehr viel Geld.
Weil du vorher wegen Krisen gefragt hast, da fallen wir jetzt gerade eben wieder eine von diesen Krisen ein, weil es nicht bei uns immer so, die meisten Überschüsse fallen natürlich im Sommer und im Herbst an. Da ist halt die meisten Früchte reif und da wird das meiste quasi produziert. Und das ist bei uns so, dann müssen wir da schon abschätzen, okay, wie viele Überschüsse können wir dieses Jahr retten, beziehungsweise in Produkte verwandeln oder vermitteln, dann danach. Da haben wir dann zum Beispiel die sehr starke Weihnachtssaison, weil wir natürlich auch ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk sind, sowohl bei Privatkundinnen wie auch bei Firmen, die uns das Geschenk ergeben, aber auch natürlich die Vermittlung von den Überschüssen und so weiter. Wir müssen aber dann im Sommer und im Herbst schon wissen, okay, wie viele von diesen Überschüssen können wir jetzt retten und auf Lager legen, weil wir dann das Ganze gut vermitteln können. Und das ist natürlich immer halt auch eine schwierige Prognose, weil halt so Sachen wie Corona oder Wirtschaftskrise nehmen da wirklich extreme Schnitte durch diese Rechnung einfach machen können. Und die uns ja schon ein paar Mal wirklich extrem verschätzt haben. Weil das Thema ist jetzt nicht, dass ich zu wenig Überschüsse oder so habe, also davon gibt es aber Millionen, sondern die Frage ist ja dann, wie viel davon kann ich schon retten und dann eben auch verkaufen? Weil ich will ja nicht, dass dann Gasamlade produzieren oder das irgendwo hin vermitteln und dann wird es dort wieder zum Ladenhüter und dann beißt sich so wieder um den ganzen Schwanz. Und das ist uns schon ein paar Mal passiert, dass wir uns im Sommer ein bisschen gröber verschätzt haben, wie gut der Absatz dann wirklich
auch. Ja, wobei ich da jetzt zu unserer Verteidigung sagen muss, es war halt wirklich auch sehr schwierig. Also wir sind ein junges Unternehmen, wir haben gerade frisch angefangen, dann hat man irgendwie so die Zahlen von 2-3 Jahren geplant auf Basis von denen. Dann kommt auf einmal Corona, wo ganz viele Weihnachtsfeiern spontan abgesagt worden sind und wir plötzlich das Ersatz-Weihnachtsgeschenk sind. Das heißt, man macht rasante Kurven nach oben, hat eigentlich fast zu wenig Überschüsse auf Lager. Und dann denkt man sich, okay, das kann man einigermaßen halten. Dann kommt auf einmal die Teuerung und die Wirtschaftskrise und die Firmen kaufen nicht mehr eine große Geschenkbox, sondern ein einzelnes Glas. Also es geht dahin, muss man sagen. Und ich würde da auch nachsichtig mit uns sein, dass wir auch die beste Planung ja, durchkreuzt werden kann von Dingen, die einfach weltweit uns alle beschäftigen.
Ja, vor allem, da war ja, bei Corona war ja nicht nur die Thematik von den Weihnachtsfeiern, die ausgefallen sind, sondern es war auch dieses Thema Regionalität war plötzlich viel präsenter.
Ja, voll.
Und Sachen, die regional sind, also Lebensmittel, die regional sind, Geschenke, die regional sind, das ist einfach extrem ein Boom. Das heißt, wir haben im Corona-Jahr zuerst diese bei uns umsatztechnisch super back abgegangen, weil natürlich alle geschaut haben, okay, was passiert da ist und dann natürlich alle auf ihr Geld geachtet haben. Und dann wieder null draufgekommen sind, okay, ja, das kriegen wir schon alles hin, ist es plötzlich so bergaufgegangen bei uns und das ist halt in der Planung einfach unmöglich eigentlich.
Lebt ihr von Stammkunden mehr oder auch Laufkundschaft? Oder ist es schon sehr, ja?
Also die unverschwendet Feinkost hat auf jeden Fall schon eine tolle, also wir haben wirklich Menschen, die haben schon seit 2016, also Unternehmen, die was bei uns Weihnachtsgeschenke seit 2016 und jedes Jahr kaufen. Wir kriegen aber auch immer wieder neue dazu. Das ist sehr, sehr schön, dass man einfach wirklich merkt, es tut sich was und dass man zumindest im Bereich Geschenke etc. auch darauf achtet, man möchte was Nachhaltiges schenken.
Ja, und bei der Vermittlung ist es auch so, dass es da auch schon ein paar Unternehmen und Produzentinnen und Gastronomen gibt, die sagen, hey, wir finden die Mission cool und wir bestellen dann wieder. Aber ja, da muss man auch noch viel wachsen.
Toll.
Also auch im B2B-Bereich sozusagen. Genau. Auch viel am Potenzial noch, das da ist.
Absolut, also grundsätzlich auf allen Seiten und Enden. Also, aber das ist, das haben wir wieder beim nicht zu viel auf einmal wollen, aber natürlich
haben wir ein bisschen auch bei der Planbarkeit wieder, weil wir schätzen uns sehr glücklich, dass einfach auch teilweise größere Firmen bei uns, sei es irgendwie Feinkostgeschenke einkaufen oder einfach große Bestellungen abgeben, weil die das meistens schon im Sommer machen. Also man muss sich vorstellen, wenn eine große Firma wie IKEA zum Beispiel oder so, die Weihnachtsgeschenke für alle ihre MitarbeiterInnen in Österreich weit kauft, dann ist es ein Großprojekt, wo es um viele tausende Geschenke geht und die wollen es natürlich im Sommer schon geplant haben. Und dann können wir im Sommer in der Haupterntezeit sagen, okay, passt, wir können umso mehr Überschüsse jetzt einfach auch nehmen und retten. Und das ist natürlich für uns auch sehr praktisch dann.
Ich habe übrigens auch schon mal als Weihnachtsgeschenk ein Paket von euch.
Wir hoffen, du hast dich gefreut.
Natürlich, natürlich. Jetzt will ich jetzt nicht hier sitzen. Nein. Ja. Und mir gefällt auch das Design. Und ich glaube, du musst jetzt nicht anschauen, Andreas. Lass uns kurz darüber noch sprechen. Wichtig ist auch das Design bei den Produkten. Und ich esse dabei ein Stück von dem Brötchen dabei.
Ich habe jetzt auch Zeit, das heißt, ich schnapp mal.
Der Designer in mir hat da vor 9 Jahren noch gesagt, dass das eines der allerwichtigsten Dinge ist. Ich habe nur die letzten 9 Jahre ein bisschen so den Weg vom Designer zum Geschäftsführer machen dürfen und halt merken müssen, dass der Designer in mir halt teilweise wahrscheinlich doch ein bisschen zu hohe Ansprüche hat auf das Ganze, weil natürlich, wir haben so zum Beispiel die Thematik, die Gläser bei uns, also die süßen Sorten, die haben unseren Rotton und der ist auf der Bauchetikette, die am Glas drauf klebt, der ist am Deckeletikett, die am Glas drauf ist und der Deckel an sich. Das hat mich die ersten 1-2 Jahre fertig gemacht, dass diese Rottöne nicht komplett exakt gleich waren. Zum Beispiel, das ist etwas, was wahrscheinlich nur 0,1% der Menschen auffällt. aber vor allem mir ist das eine, dass es einfach auffällt, dass es einfach nicht perfekt passt. Und dann kommt man mal schnell zu der Frage, ist jetzt meine Zeit besser eingesetzt zu optimieren, dass die Rottöne da perfekt matchen? Oder ist meine Zeit vielleicht doch besser eingesetzt zu schauen, okay, wie kann ich noch effizienter Lebensmittel retten? Wie kann ich noch effizienter die Preise günstiger machen und all diese Geschichten? Das heißt, da habe ich schon lernen müssen, dass halt leider Design jetzt nicht das Allerwichtigste ist.
Hatte die Cornelia da oft was gesagt, du, jetzt lass mal gut sein oder...
Nein, gar nicht.
Nein, also das ist auch wirklich was ich sehr schätze an unserer Zusammenarbeit, dass wir uns in unsere Bereiche nicht reinreden. Also Andreas würde mir nie sagen, hey, im Finanzplan Zeile 37 und ich würde niemals sagen, das passt so nicht oder das geht so nicht. Ich meine, natürlich habe ich eine subjektive Meinung, aber das sage ich dann auch immer dazu, dass mein Empfinden zu, was auch immer du da gerade gestaltest, ist so und so, aber ich würde dann nie mehr anmaßen, dass ich da reinrede in seine Expertise.
Klare Trennung und das funktioniert.
Also, und ich glaube, wir sind beide froh drüber.
Wir diskutieren schon auch über die Sache. Ja. Also wir diskutieren auch gemeinsam über die Finanzplan-Thematik und auch gemeinsam über diese Design-Geschichten, aber es ist dann, man ist einfach dann schneller, wenn man sagt, okay, man hat die Verantwortlichkeiten aufgeteilt und diskutiert dann nicht alles bis zum Ende. Also wir haben auch diesen Fehler haben wir gemacht, dass wir am Anfang vor allem sehr viel versucht haben, bis zum bitteren Ende zu diskutieren, was einfach auch Geschwister, glaube ich, sehr gut kennen, das einfach sehr lang durchdiskutieren, aber man merkt dann einfach, wenn man halt dann monatelang über ein Produkt zum Beispiel jetzt diskutiert, dann nimmt das einfach extrem viel Ressourcen auch weg. Und auch wenn es manchmal wirklich so Grundsatzfragen sind, also wir haben sehr oft so diese Grundsatzfragen von, wie nachhaltig soll es sein versus ich will ein möglichst gutes Produkt, das eine möglichst breite Masse, das einen möglichst guten Preis anspricht. Und das spießt sich halt leider manchmal. weil halt das Spiel, ein großes Thema war, Zutaten aus dem globalen Süden, dass die einfach alle auch Fairtrade-zertifiziert sein müssen und solche Geschichten, was natürlich auch wiederum den Preis von dem Produkt dann auch teurer macht, beziehungsweise halt man sagen will, okay, ich will eigentlich bestmöglich darauf verzichten, darüber manche Produkte dann wiederum sich nicht ganz so gut umsetzen lassen, geschmacklich auch. Und dann ist die Frage, was sticht jetzt was aus, die Nachhaltigkeit oder der Geschmack? Und das sind einfach dann Grundsatzdiskussionen, wo man halt dann, weil es einfach halt für die Grundwerte des Unternehmens wichtig sind, halt einfach dann teilweise uns monatelang verzettelt haben in diese Diskussionen,
ja.
Während wiederum andere wichtigere Themen, die einfach einen viel größeren Impact hätten, dann ein bisschen auf der Strecke geblieben sind.
Ich habe ja auch während Corona ein Buch schreiben dürfen, Nachhaltig gibt's nicht, wo ich genau darüber schreibe, dass wir ja eigentlich, also ich war der festen Überzeugung, dass wenn man sich genug bemüht, dann kann man eine Marillenmarmelade machen, die zu 100% nachhaltig ist. Also jede Zutat, alles, was damit zu tun hat. Und es hat mir einfach gezeigt, es ist also sowas Simples wie eine Marillenmarmelade, das Glas, der Deckel, die Plastikbeschichtung im Deckel, der Klebstoff von der Etikette, die Farbe, die Tinte von der Etikette. Also je tiefer du reingehst, merkst du, dass du nicht einmal so was Simples wie Marmelade 100% nachhaltig machen kannst. Also ich will gar nicht wissen, wie das bei komplexeren Dingen ist. Und das hat mir am Anfang in die Verzweiflung getrieben, weil ich mir gedacht habe, das kann es doch nicht sein, dass ich das nicht schaffe. Und dann haben wir aber einfach auch irgendwann anerkennen müssen, 100% nachhaltig kann nicht das Ziel sein, sondern, weil dann würdest du nie anfangen. Also wenn du sagst, okay, ich überlege mir jetzt alles und dann fange ich an. Und deswegen muss man einfach irgendwann einmal anfangen und auch dazu stehen, dass man nicht perfekt ist. Und ich glaube, das wird auch generell der Nachhaltigkeit sehr, sehr gut tun, weil das irgendwie immer so schwarz-weiß demonstriert wird, so entweder so oder es ist nicht nachhaltig. Nur egal, bei wem du genauer hinschaust, du wirst immer irgendwas finden. Und es wird dann irgendwann so Flight-Shaming geben oder Menschen, die ein SUV fahren. Und das sind halt diese Dinge, die sehe ich sofort. Aber egal, bei wem du schauen gehst, jeder hat Nachhaltigkeitsleichen im Keller liegen, sei es, was für ein Gewand trage ich, wo mache ich Urlaub. Also da gibt es so viele Dinge. Und deswegen sagen wir immer, es geht um das gemeinsame Lösung finden und jeder Schritt ist besser als keiner und dass wir wegmessen von dieser Schuldgesellschaft, die einfach ja irgendwann die Menschen dazu bringt, das selber zu machen und nicht mehr dazu hören.
Absolut. Cornelia, jetzt noch eine Frage an dich. Wie lange darf der Andreas noch ein Brötchen essen dabei? Du hast das Buch angesprochen, aber du wurdest ja auch Österreicherin des Jahres. Ja. Habe ich hier auf meinem Schmulzettel stehen. War es für dich ein sehr bedeutungsvoller Moment?
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich das gewinne und muss auch ganz ehrlich dazu sagen, wenn ich gewusst hätte, dass wir eine Chance haben, dann hätte ich sofort eigentlich gesagt, dass der Andreas und ich gemeinsam, weil unverschwendet sind 50-50 der Andreas und ich und deswegen im Herzen teile ich den Titel mit ihm. Bereue es bis heute, dass ich da eigentlich nicht früher was gesagt habe, weil es eigentlich für uns auch gar nicht so diese Auszeichnung wir als Mensch sind, sondern dass diese Mission so wertgeschätzt wird, ja, und dass die Mission eine Bühne bekommt, das ist unglaublich für uns einfach tatsächlich. Ja, und deswegen wir haben zum Beispiel auch den Trigos gewonnen, den habe ich schon, während ich an der BOKU studiert habe, war das schon der Preis für nachhaltiges Wirtschaften und dann haben wir ihn tatsächlich gewonnen und das hat mich einfach unglaublich gefreut, ja.
Cool. Aber so euer schönster Moment, was war das, so Revue passierend? Waren das verschiedene Momente oder vielleicht der gleiche? Oder gibt es den vielleicht gar nicht,
der
diesen Moment?
Der schönste, also es gibt halt dann immer wieder sehr große Projekte und wenn die dann in trockenen Tüchern sind, dann freuen wir uns immer beide besonders.
Ich glaube, das ist einfach wirklich, es ist eine ständige Achterbahn. Von es geht plötzlich voll bergauf und es schaut aus, Wachstum ohne Ende und es läuft das perfekt und es funktioniert super. Und dann ein paar Monate später ist wieder, es ist klar, super düster und das funktioniert und das funktioniert und das funktioniert nicht. Aber es hat schon sehr viele sehr schöne Momente
gegeben. Extrem. Also, ja, jetzt haben wir ein bisschen schier geredet die ganze Zeit. Also, es ist grundsätzlich, ja, es ist ein Abenteuer, man muss sich auf was einstellen. Ja. Aber die Momente, wenn du was geschafft hast, also alleine, wenn du dann in der Hofer-Filiale stehst und du hast das erste Rettenswertprodukt in der Hand oder wenn du irgendwie eine Vermittlung startest und das funktioniert, das ist so ein unglaublich schönes Gefühl, dass du alles eigentlich wieder vergisst, was irgendwie dazwischen passiert ist.
Das Spiel haben wir ja auch schon zwei Crowdfunding-Kampagnen gemacht. Wir haben ja ganz am Anfang haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um überhaupt einmal ein bisschen Geld zu haben, um mal los starten zu können. Was uns natürlich dann extrem freut, dass wir die einfach auch erfolgreich abgeschlossen haben. Und dann haben wir ja vor ein bisschen mehr als einem Jahr noch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, wie wir unseren Gin aus geretteten Mannerwaffelbröseln gemacht haben. Die war dann nicht, um Liquidität aufzustellen, sondern die war eher der Frage nachzugehen, würden die Menschen wirklich Geld dafür ausgeben? Oder ist dieses Produkt so dermaßen kompliziert zu erklären, dass das jetzt ein Gin ist, der aber nicht Gin heißen darf, weil der Alkohol nicht landwirtschaftlichen Ursprungs ist und dass es die geretteten Mannerwaffelbrösel sind, die bei der Mannerwaffelproduktion anfallen und verstehen das die Menschen und würden sie es wirklich kaufen? Also das war so ein bisschen ein Markttesten eigentlich, diese Crowdfunding-Kampagne. Und das hat natürlich auch super gefreut, dass auch die, ich glaube, innerhalb von 46 Stunden Erfolg abgeschossen haben und dann das Ziel weit überschossen haben. Also wir haben da ein Ziel von 20.000 Euro gehabt und haben mit 50.000 Euro abgeschlossen, was natürlich auch super cool war.
Den Gin haben wir übrigens jetzt nicht am Tisch. Nein. Das ist noch ein bisschen zu früh dafür.
Da ist zu einer anderen Uhrzeit wahrscheinlich besser. Genau.
Das ist natürlich super. Das sind extrem schöne Momente, wenn man einfach merkt, okay, man hat da sich was überlegt, man steckt da recht viel Energie und Arbeit rein, aber natürlich auch dieser Prozess von zu schauen, okay, sowohl bei Männern ist natürlich auch ein Thema, wie können die jetzt schauen, dass diese Bröseln, die was normalerweise halt jetzt nicht unbedingt für die Lebensmittelproduktion weiterverwendet werden, gut gesammelt werden, wie können wir das wiederum mit unserem Ginbrenner, mit dem Gölles, dem Gölles Junior, mit David gut machen.
Und den haben wir auch schon sprechen dürfen.
Ja. Ah, wirklich cool. Das ist ein ganz toller Mensch, der was so brillante Ideen hat und einfach, was die dort sich aufgebaut haben, ist ein Paradies des Genuss tatsächlich. Ja.
Okay, kann man gerne unseren Podcast nachhören, wenn ich Werbung mache dafür jetzt.
Und wenn man dann so viel Energie und Zeit reinsteckt in das Ganze und dann merkt, okay, das ist nicht nur etwas, was wir uns gut vorgestellt haben, sondern auch die Menschen da draußen finden das cool und unterstützen das, dann ist das natürlich ein wirklich schöner Moment.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe noch zwei abschließende Fragen an euch. Das eine ist, man merkt, ihr habt sehr viel oder ihr verspürt sehr viel Sinn in eurer Tätigkeit, in eurem Job, das, was ihr tut. Was würdet ihr den Menschen empfehlen, die sagen, gut, ich bin ein bisschen auf der Suche vielleicht nach dem Sinn bei meiner Arbeit oder macht das gerade Sinn, was ich hier tue? Habt ihr da so einen Tipp?
Vor einem halben Jahr bei der Barbara Karlich schon.
Das ist genau um das Thema gegangen.
Das ist genau um das Thema gegangen.
Das Gespräch dauert jetzt doch noch länger.
Da ging es eben genau darum, dieses Arbeiten mit Sinn. Und da wollte ich das eher anbringen, aber habe das dann, glaube ich, gar nicht geschafft, dass ich das anbringen kann. Also grundsätzlich ist es nicht wirklich sehr, sehr schön, einen Job mit Sinn zu haben. Das macht es, glaube ich, wirklich um einiges schöner zu arbeiten. Und ich glaube, es gibt so zwei Ebenen von Sinn. Das eine ist dieser größere Sinn, in dem Fall bei uns auch dieses Lebensmittel retten, wo man das Gefühl hat, okay, das macht Sinn, das zu machen und das ist auch in der Gesellschaft anerkannt. Und drunter ist, glaube ich, auch so diese persönliche Ebene vom Sinn, von ist das, was ich da jetzt mache, sinnvoll, finden das meine MitarbeiterInnen, meine Vorgesetzten auch sinnvoll, so wie ich es mache. Und ich glaube, wenn diese beiden Sinnebenen funktionieren, dann hast du die besten Grundvoraussetzungen für ein glückliches Leben.
Und ich glaube grundsätzlich, dass man einfach seiner persönlichen Leidenschaft folgen muss, um das zu finden. Also ich glaube nicht, und ich weiß jetzt nicht, wie viele Startups oder Unternehmen das es gibt, die erfolgreich sind langfristig, wenn das jetzt nicht was ist, wo ich mir denke, ich stehe da voll dahinter und ich sehe das. Also wenn ich meine, da kann man Geld machen oder sonst irgendwas, also diese Unterstellung, weil es ist anstrengend genug, dass man genau diese Leidenschaft, dieses brennende Feuer in sich braucht, damit man es auch gut durchziehen kann.
Also ich glaube, die Sinnkomponente kann eine sehr persönliche sein, aber natürlich, wenn es etwas ist, wo man merkt, okay, das ist in der Gesellschaft als sinnvoll empfunden, dann ist das natürlich etwas, was das viel einfacher macht.
Und ein Tipp, den ihr Gründerinnen und Gründer mitgibt, wäre das schau, dass du diese Leidenschaft hast in dem, was du tust, da, was würdet ihr da so mitgeben oder sei realistisch, es wird nicht immer schön sein.
Ja, das sind auf jeden Fall mit zum Beispiel super, unterschreibe ich beide. Und ich muss auf jeden Fall dazu sagen, dass dieses Finanzielle und das Rechtliche was ist, was man einfach nicht unterschätzen darf. Das heißt, wenn man es selbst nicht hat, sich unbedingt jemanden zu suchen, der was einem da begleitet. Es ist ja leider trotzdem die Rate von Unternehmen, die sehr früh wieder zusperren müssen, sehr hoch. Und ich glaube, dass es leider oftmals daran liegt, dass die Kompetenz in dem Bereich nicht vorhanden ist und auch nicht gesucht wird. Und deswegen Finanzen, Recht, Förderungen, unbedingt ganz, ganz wichtige Themen, um die man sich kümmern sollte.
Und ich glaube, man braucht sehr viel Energie, wenn man einfach sehr viel Watschen kriegt in der Selbstständigkeit, dass man einfach sich davon nicht entmutigen lässt. Cool. Und das kann jetzt sein, weil ich einfach an etwas extrem glaube und deswegen quasi mich da niederkriegen lasse und auch den Atem, lange Atem habe, dass ich, okay, ich mache das jetzt ein paar Jahre, ohne mich davon niederkriegen zu lassen. Oder ich bin einfach generell der Mensch, der sagt, ja, pff, mir doch wurscht. Irgendwas von diesen Richtungen braucht man oder irgendwas dazwischen, aber es ist halt einfach, es ist eine ziemliche Achterbahn, die wiederum extrem empfehlenswert ist.
Cool. Also, wir empfehlen es jedem Menschen.
Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich jeder Mensch dafür geeignet ist, aber grundsätzlich würde ich es wirklich jedem empfehlen, diese Achterbahn einmal zu probieren, weil man einfach extrem viel lernt fürs Leben.
Ja, man spürt es auch richtig. Da kann man am Tisch jetzt nur sagen. Cornelia, Andreas, vielen Dank für das spannende Gespräch und jetzt freue ich mich, dass ich etwas mehr von meinem Brot mit eurer Marillenmarmelade essen darf.
Danke für deinen Besuch.
Dankeschön.
Das war Schaffen wir. der Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, schaffen wir der Sound of Business.